passiert ist. Also es ist eigentlich zu Hause im American Museum of Natural History in New York. Es ist finanziert durch den amerikanischen und den deutschen Nationalfonds und seine Zusammenarbeit mit der Deutschen Universität in Karlsruhe, der Ohio State, American Museum of Natural History und Platz und NPS sind die zwei Websites, an denen eigentlich die Daten dann zugänglich sind. Und ich mache es auch darauf aufmerksam, ist, als guter Schweizer, man ist interessiert, lange Tunnels zu bauen, also große Projekte in Angriff zu nehmen und dann auch aushalten, wenn nicht alles fertig ist. Aber ich denke, wir haben den Durchbruch geschafft, also wir wissen jetzt, wie wir den anstellen, wir haben die Techniken zusammen, sodass wir quasi langsam in eine Produktionsphase übergehen können. Also wir können jetzt den schönen Ausbruch machen, viele Dinge schön machen, sodass wir dann auch mal mit 250 Stundenkilometer durch unseren Highway durchfahren können. Gut, also eben, wie gesagt, ich bin Ameisenforscher und eigentlich der Grund, warum ich eigentlich da bin, ist eigentlich, dass ich gerne hätte, dass man auch über Biodiversität spricht. Wir haben im 92 die Rio-Konferenz gehabt und wir haben versucht, haben dort das erste Mal vier Staatspräsidenten gehabt, das war damals das größte Meeting mit vier Staatspräsidenten, die da waren und gesagt, ja, Umwelt ist wichtig. Aber wenn man es genau nimmt, Biodiversität ist eigentlich verschwunden, es ist nicht mehr wichtig und heute ist es auch viel wichtiger, dass man möglichst viel Wald abholzen kann, um billiges Ethanol zu produzieren. Ein Punkt dabei ist allerdings, dass wir Biologen auch jetzt selber schuld sind, weil wir nämlich nie Methoden geliefert haben, um Biodiversität zu messen. Die Ozonleute konnten das, die haben ein relativ einfaches Problem, haben schnell gehandelt und die haben eine Lösung gefunden. Die Klimaleute, die sind jetzt auch dran, es waren sehr viele Leute, die zusammengearbeitet haben und es gibt mit wenigen Leuten eigentlich niemand mehr, der wirklich sagt, das Klima verändert sich nicht. Aber wie gesagt, Biodiversität, da hapert es. Und ein Problem ist, dass es relativ viele Dinge gibt, die schwierig zu bestimmen sind. Wir sehen, was rumrennen, wir wissen nicht, was es ist. Das braucht das Experten. Und wenn man die Umweltleute fragt, warum raucht ihr, dann messt ihr Biodiversität nicht, das ist das Hauptproblem, die können sie nicht erfassen. So haben wir also gedacht, Ameisen sind überall. Also Sie sehen zum Beispiel hier ein Satellitenbild eines Wals von Ecuador. Und wir wissen, auf einem Baum können 60 Ameisen leben oder im Boden, um den Baum herum vielleicht 100 verschiedene Arten. Das ist also relativ viel. Man kann die relativ schnell sammeln und man hat relativ viel Daten und könnte durch das auch relativ gut statistische Proben nehmen. Nun, das Problem ist, dass wir auch relativ viel wissen. Wir haben riesige Sammlungen, wir haben vielleicht 2 bis 3 Milliarden Exemplare, also Tiere, Pflanzen und so weiter in unseren Sammlungen. Wir haben 50 Millionen, habe ich mal gedacht, heute sind es 150 Millionen Seiten, die gedruckt sind und in unseren Regalen stehen. Und wir haben zunehmend eine riesige Anzahl von XML, das extra Spreadsheets und so, die auf den Tischen der verschiedenen Forscher sitzen. Und die sind natürlich auch nicht zugänglich. Also wenn man irgendwie das will, findet man eigentlich nichts, weil es alles nicht digital ist. Gut, nun, es gibt da gute, interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel die Makrofotografie. Also man kann heute super Aufnahmen machen, wie zum Beispiel der Kopf dieser Ameise, die vielleicht einen Millimeter breit ist. Und da das etwas Neues ist und wir die Creative Commons Lizenzen haben, können wir das auch so machen, dass die zugänglich sind. Also da ist das eine positive Entwicklung. Es ist auch positiv, dass die großen Museen, die viele Daten haben, denken, eigentlich sollten wir unsere Daten zugänglich machen. Und zunehmend sind die Daten, die in Museen sitzen, also die Belege eigentlich, die zum Beispiel zeigen, dass der Schmetterling hier in Bern 58 auch schon geflogen ist, dass die digitalisiert werden, wir haben Protokolle entwickelt und Standards, wie wir die Daten erfassen, wie wir sie zugänglich machen können. Also das funktioniert auch langsam. Dann eine neue Entwicklung, die interessant ist, wir sind dran, Ontologien zu entwickeln. Ontologien sind quasi so, das sind kontrolliertes Vokabular, also es sagt, dieser Begriff heißt das. Und das brauchen wir, weil wir sicherstellen müssen, dass wenn X etwas über Y spricht, dass dasselbe ist, wie wenn U über Y spricht. Also wir brauchen diese Ontologien. Und ich habe gesehen, dass das auch in Bauch, bei Miki schon so, dass es dieses N zum Beispiel ist, dieses Ambiguation ist, dass man kann schauen, wenn man Ameise als Ameise oder irgendwas anderes. Und wenn man da das bei uns jetzt schaut, zum Beispiel hier, es gibt eine Ontologie über Spinnen, es gibt eine über die Bienen und Wespen, die sind dann sehr genau dokumentiert. Und ich glaube, das ist auch etwas wahrscheinlich insbesondere für Wikipedia, wenn man zum Beispiel schaut, für dieses Spielprojekt, es gibt 25.000 Bilder von etwa 1.000 Merkmalen. Das ist eine riesige Datenmenge. Und die Merkmale sind nicht irgendwo in der Luft, sondern die sind immer mit einem bestimmten Tier zusammenhängend. Also es ist eine Beschreibung eines Tieres, quasi die Atomisierung eines Tieres. Also man kann es nehmen, man kann die Merkmale dann auch nehmen, die Kombination der verschiedenen Merkmale mit einem Tier zu beschreiben. Also man kann mit anderen Worten auch automatisch solche Beschreibungen generieren oder man könnte Bestimmungsschlüsse machen. Das ist also eine große Ressource. Eine Weiterentwicklung, die interessant sind, die Life Science Identifiers. Das sind einmalige Nummern, die man zum Beispiel Individuen gibt, die im Museumssammlung sind oder auch bestimmten Arbeiten, für die es dann einen Resolver gibt, wo man den eingeben kann, dann kommt man eigentlich zur interdigitalen oder auch zur physischen Quelle zurück. Also zum Beispiel, wenn man diese Arbeit liest hier, oben ist der Text, wenn man hinter den Text schaut, dann kann man den Namen, den Timothy's Quarry, kann man die RSID einfügen und wenn man die dann rausnimmt, dann kann man die wieder auflösen und kommt dann auf die Seite, wo Daten über die vorhanden sind, wo man weiterkommt. Und eine weitere Entwicklung ist, das sind die Digital Object Identifiers, die bei den Verlagen wichtig sind, weil die so ihre PDFs kennzeichnen und die haben auch einen Auflösungsmechanismus, das heißt, wenn man die DOI hat, kann man eingeben und kommt zum PDF, ob es verschlossen ist oder nicht, aber man kommt quasi zur Quelle. Und durch die Selbstarchivierungs Anschlägen gibt es auch ein alternatives System, das sind Handles. Und wir haben zum Beispiel für unsere Ameisenarbeit, das sind etwa 4.500, jetzt haben wir Handles so gemacht, dass alle Arbeiten, die nicht, die noch via PDF haben, aber kein DOI existiert, haben wir einen Handle-Server aufgebaut, dass man quasi für die einen Handle findet. Und wenn man den hat und den kann man auch in Arbeiten einbauen, dann kann man nachher herausfinden, wo quasi eine Kopie sitzt. Und der Handle hat auch einen Vorteil, dass man verschiedene quasi Instanzen anbauen kann. Man kann sagen, hier ist ein PDF, hier ist ein Volltext oder auch eine XML-Version einer bestimmten Arbeit. Also, jetzt, wenn wir nochmals einen Schritt zurück machen. Wir haben also heute etwa 12.000 Ameisen, die beschrieben sind. Und wenn man schaut, ich versuche das auch jetzt in einen größeren Zusammenhang zu setzen, weil ich glaube, es ist vielleicht interessant auch für die Wikipedianer, weil man sieht auch etwas Potenzials darin steckt in diesen Ansätzen. Also, wir haben etwa 12.000 Ameisen und im Großen gibt es etwa 1,8 Millionen bekannte Tiere, Pflanzen und wahrscheinlich so zwischen 10 und 50 Millionen, die da rum sind. Bei Ameisen schätzen wir vielleicht 22.000. Und irgendwie pro Jahr entdecken wir eine neue Ameisen, also und etwa 22.000 Tiere. Das Problem ist nun, dass die Arbeiten sehr weit verstreut sind. Also nur die Originalbeschreibungen nimmt, das ist wichtig bei uns Zoologen und Botanikern, weil jede Arbeit nur dann einen Namen bekommt, wenn sie den Vorschriften entsprechend beschrieben ist. Das sind etwa 2.500 Publikationen, die von etwa knapp 500 Autoren beschrieben wurden, in 500 verschiedenen Journals, in über 100 Büchern und in etwa 80.000 Seiten in Anspruch nehmen. Wenn man das im größeren Rahmen sieht, das habe ich vorhin in der Diskussion kurz erwähnt, das ist das Biodiversity Heritage Library Projekt, das ist ein neues amerikanisches Projekt mit den Engländern zusammen, versuchen, alle etwa 90 Millionen Seiten einzuscannen in den nächsten Jahren. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht alles, was urheberrechtlich geschützt ist, ist nicht dabei, es ist vor allem altes, und das sind die Probleme mit Scanning, mit OCR, das sehr schlecht läuft für alte Drucke. Und es gibt jetzt auch bereits eine europäische Antwort dazu, die versucht, quasi mit dem Museum Paris und anderen Institutionen quasi eine komplementäre Aktion zu starten. Und ich glaube auch, die chinesische Akademie der Wissenschaften ist dabei, jetzt ein solches Projekt zu lancieren. Also da wird sicher viel passieren. Gut, also die, wenn man nun das Scanning macht, und dann scannen wir das Ding ein, man kann es zugänglich machen, man kann einen Index bauen, man kann eine Datenbank aufbauen und so weiter. Und Sie sehen auch, wenn Sie, was es für einen Effekt hat. Bevor wir mit unserem Projekt starten, gab es eine Bibliothek in der Welt, sondern Harrow, die gesagt hat, alle meisten Literatur in einem Ort, in einem Raum, ist alles zusammen. Und heute, wenn Sie schauen, wie viele Leute unsere Website brauchen, ist es wirklich, man kann sagen, etwas Positives, weil die Leute wirklich von überall eben das auch nutzen. Also sicher, dass es wert hat, eine Öffnung dieser riesigen Datenbanken und Datenmengen zu öffnen, hat sicher einen Sinn. Nun, das Problem ist aber, dass vor allem in der neuen Literatur eben urheberrecht ist. Wenn Sie hier schauen, das sind alle Arten, die im Jahr 2003 beschrieben wurden. Und wir haben die technischen Möglichkeiten, um jede Beschreibung online zugänglich zu machen. Das heißt, im einfachen Fall, dass wir einfach die PDF haben und wir können direkt einen Link zur entsprechenden Seite PDF machen. Das Problem ist aber, dass der größte Teil urheberrechtlich beschränkt ist und geschützt ist, wir das also nicht zugänglich machen können. Und das heißt eigentlich unsere Idee, dass wir eben Informationen für Umweltschutz zugänglich zu machen, eigentlich nicht realisieren können, weil die neuen Daten eben geschützt sind. Gut, also der nächste Schritt ist, dass wir sagen, okay, wir können die Dokumente nicht zugänglich machen. Und das ist eine Frage, was machen wir? Erstens sind PDF eigentlich dumm, das ist wie eine Seite liest, die muss man lesen und kann nichts damit machen. Also haben wir beschlossen, die Arbeiten anzuschauen und herauszufinden, welches ist die logische Struktur, die typische logische Struktur dieser Arbeit. Und wir haben dazu dann ein XML-Schema entwickelt, das erlaubt, alle Namen und Beschreibungen zu markieren. Das heißt quasi, dass der Computer, wenn er das liest, weiß, hier geht es um die Art X. Und die Beschreibungsart X beginnt hier und hier hört sie auf. Und die Art wurde da gefunden, sie hat mit diesen anderen Arten zusammengelebt. Das kann man alles dann automatisch rausmachen. Man kann all diese Daten rausnehmen und dann in eine spezifische Datenbank erleben. Das zeigt es nachher. Gut, jetzt, also das ist der Unterschied von Endbase. Endbase ist quasi einfach ein Dampf von PDFs, eben die für die wir die Bildung haben. Und Platzi ist der nächste Schritt, dass wir beginnen, die Dokumente dorthin zu machen. Wir haben einen Handle-Server, also dass man die auch findet, wenn man die wirklich will. Dass man ein Instrument hat, um neue Arbeiten zu markieren, um zu den entsprechenden Zitaten nachzugehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, dort eben die Dokumente zu markieren. Es sieht jetzt komisch aus, aber im Grunde genommen, wie Sie sehen, sind die neuen Publikationen, wir legen die ab und eigentlich das Wichtige sind, wir klären Metadaten über diese Arbeiten, die reinkommen, also wir wissen dann, es gibt diese Arbeit und in dieser Arbeit checken diese Namen und das eigentlich Wichtige ist dann, sind die gelben Elemente, das sind eigentlich Daten, die wir daraus extrahieren, eben zum Beispiel Schreibungen oder Verbreitungsdaten. Und wenn wir jetzt einfacher sind, geht es darum, dass wir ein System haben, wobei ein PDF reinkommt. Es gibt dann einen Community Markup Server, das ist ein Instrument, das erlaubt, die Dokumente, die als HTML-Dokumente vorliegen, zu markieren. Die LS-IDs und die DOIs einzufügen. Und wenn das bis ein bisschen gerade gemacht ist, dann gibt es einen zweiten Server hier draußen, der die Dokumente nimmt, einliest und auf diese Art und Weise zugänglich macht. Der Vorteil ist, wenn man nun diese Dokumente hat, ist etwas, was bei uns zumindest hip ist, dass man Meisterschaft machen kann. Man kann also Programme schreiben, die hier rausgehen und Elemente suchen und automatisch zusammenfügen. Also Sie sehen zum Beispiel hier ein Mashup einer Art Prozess in Google, die geht hinaus und schaut Yahoo und Flickr und so, ob es Bilder gibt. Sie geht auf unsere Seite und schaut, ob es einen Schreiben gibt und macht das alles zusammen. Ähnlich arbeitet zum Beispiel diese Webseite in Holland über Vögel. Da sehen Sie zum Beispiel, die holen sogar aus Wikipedia Informationen. Dann gibt es ein großes neues Projekt, wieder ein amerikanisches, das heißt Encyclopedia of Life, das ist wahrscheinlich für Wikispecies und Wikipedia auch interessant, weil es darum geht, für jede Art innerhalb der nächsten paar Jahren eine Webpage zu kreieren. Und das sollte im nächsten Frühjahr lanciert werden. Aber das eigentlich Interessante ist eigentlich neue Informationen. Wie arbeiten wir in Zukunft? Und dort ist eine interessante Entwicklung, weil PLOS One, das ist die Public Library of Science, das ist ein Journal, das quasi einen goldenen Weg von Open Access anstrebt. Das heißt, man bezahlt alles upfront, also wenn man das publiziert, zahlt man dafür, und dafür ist nachher alles offen. Also man kann alles brauchen, sie kann dem Urheberrecht. Es ist klar, man muss auch sagen, von der Quelle ist, aber es ist offen. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie eben nicht nur ein PDF, sondern auch ein XML-Dokument machen. Das hat auch Markups drin. Und hier sehen Sie, was man damit machen kann. Das ist eine Arbeit eines Kollegen von mir und MIT. Die zum Beispiel brauchen eben genau, dass sie die Dokumente nehmen, alte Maschine einlesen und dann Beziehungen von Proteinen zu bestimmten Krankheiten untersuchen. Also in dem Fall haben sie zum Beispiel PubMed-Abstracts, haben die 6 Millionen Abstracts. Und von dem haben sie da heute wahrscheinlich 500.000 durchgearbeitet, sehr maschinell. Und die haben da weiter 30.000 Beziehungen von 5.500 Genen festgestellt. Das ist klar, das geht nur, wenn man wirklich Zugang zu all diesen Informationen hat. Das können sie nicht von Hand machen. Und das ist wirklich etwas, was nur geht, wenn man eben Zugang hat. Und Sie sehen da etwa, wenn Sie weiter aufteilen, wie über welche Gene, wie viele Arbeiten existieren. Also es sind viel, es ist sehr viel Information vorhanden. Und wenn Sie hier zum Beispiel einen Abstract anschauen, dann sehen Sie, dass da verschiedenes drinsteht. Zum Beispiel, da steht hier drin, was die Arbeit macht. Und welche Hypothesen unterstützt werden, das ist wichtig für Forschung, man muss wissen, warum man das macht und auch, ob die Hypothese falsifiziert wurde oder nicht. Hier zeigt es, mit welcher Methode man gearbeitet hat. Es zeigt, was man angeschaut hat, also da ein Teil des Hirns eines besonderen Huntington-Disease gestorben ist. Und hier kann man weitere Schlüsse herausziehen. Wenn Sie jetzt was mit einer Ontologie zusammenhängen, wenn Sie schauen, wie das zusammenhängt, können Sie herausfinden, okay, da sind hier das und so, und Sie können auch schon sehr viel über die Biologie und die Funktionsweise einer Krankheit herausfinden. Oder wenn Sie eben das Ganze visualisieren, also die Funktion von Proteinen, sehen Sie, welches komplexes Netzwerk man da herausfinden kann. Also machen wir doch wieder einen Schritt zurück zu den Ameisen. Das ist noch leider nicht so weit. Das ist auch mit den Aber wir versuchen nun für Madagaskar und für Südamerika alle diese Daten genauso zu erstellen. Also wir sind dran, alle Arbeiten von Madagaskar, die sind von 1758 bis heute zu Texterkennung zu machen, die Daten zu extrahieren. Und dazu haben wir dann in unserem Resource ein Interface, das ist noch etwas grob, aber im Grunde genommen zeigt es, was man da suchen kann. Das heißt, Sie können aber auch Skripts schreiben und es gibt Webserver, die das automatisch machen können. Es kommen dann, wenn es einen Hit gibt, dann bekommen Sie, welche Arten diese Arbeiten sind, in welche Arbeiten die Arten aufgeführt sind. Sie können dann, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel für Wiki bestimmte Teile rausholen. Also wenn man ein XML hat, dann ist es eine schnelle Betreibung drin. Ich könnte mir vorstellen, dass man als ein Startelement für Wiki-Engines brauchen könnte, von denen man nichts weiß. Also ich glaube, wahrscheinlich 95% der Arten sind in Wiki nicht aufgeführt. Und so hätte man quasi ein Startprodukt, das man kann auch zeigen, wo die Quelle kommt. Also man hat quasi die wissenschaftlichen Daten zu dieser Art zur Verfügung. Und eben, man kann auch, wie das auch populär ist, man kann zum Beispiel eine Arbeit nehmen und sie auf Google Earth ausdrucken. Man kann sie sehen. Man kann die Daten visualisieren, so okay, die Sache kommt hier vor. Man kann natürlich auch Daten in andere Datenbanken holen. Und man kann auch weitergehen und diese Daten nehmen und Verbreitungswellen machen. Zum Beispiel voraussagen, wo sind welche Arten oder wie verhalten sich diese Arten im Klimawandel. So, wie kostet das? Das ist immer die Gretchenfrage und es kostet sehr viel. Also wenn man schaut, ich glaube, wenn man diese Grafik anschaut, das links haben wir begonnen, das ist chronologisch angeordnet. Man sieht etwa, wenn ein neues Modul eingeführt wurde, das braucht man hier zeigen, in der Abendnehmen, wenn Verbesserungen auftreten, dann ist es so. Aber wir kommen nicht über ein bestimmtes Niveau an Zeit auf, die wir pro Seite aufheben müssen. Das sind Zeiten, die wir nicht quasi nach einem Intro so geben können, wo wir schnell arbeiten, sondern es sind Probleme, die man nur lösen kann, wenn man wirklich weiß, um was es geht. Also ich glaube, da, was wir im Programm sind, ist, dass wir eben versuchen, auch die Community einzuziehen. Weil unsere Sache ist, wir sagen, wir machen eigentlich viel für euch. Sie haben dieses Bild gesehen, all diese Punkte auf der Landkarte, unsere quasi User-Community. Und wir sagen, wir offerieren das alles gratis. Und normalerweise, wenn ein Doktorand oder jemand eine Arbeit startet, dann muss er viel Zeit aufwenden, um diese Arbeiten zu treiben. Das kostet heute viel, es braucht viel Zeit. Also, wenn man eine systematische Arbeit macht, ist es vielleicht ein Viertel bis ein Fünftel der Zeit, die man in der Bibliothek verbringt. Das können Sie heute mit ein paar wenigen Mausklicks quasi erledigen. Also sagen wir, warum macht ihr nicht mit beim Markup? Wir geben auch alle die Tools, also die wir haben Golden Gate entwickelt, das ist ein XML-Editor, der halbautomatisch diese Arbeiten markiert. Und dann könnt ihr mitmachen, wir können auch machen, dass ihr Kredite bekommt, dass man weiß, was ihr gemacht hat. Und was hier rausgekommen sind, ist das, dass ihr quasi all diese Daten dann in einer Form zugänglich habt, die ihr brauchen könnt. Und hier sind alle anderen. Und da versuchen wir in Brasilien im November unseren ersten Workshop zu lancieren, wo wir quasi mit Brasilianern versuchen, eine Generation von Studenten oder Leuten heranzuziehen, die eben da mitmachen. Also ich bin da sehr gespannt. Und ich glaube eben, wieder auf Wiki, ich glaube, für Wiki wäre es auch interessant, weil, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich 95% der Arten sind nicht auf Wiki. Und wenn man quasi diesen Zugang irgendwie schafft zu den schon beschriebenen Arten, die in den Publikationen sind, dann hätte man ein, 20 Mal mehr Inhalt. Gut, und etwas, das etwas schwierig ist, das ist das, was ich, ist, dass man quasi hier etwas macht, das eigentlich einmalig ist. Also die Konversion von gedruckten, analogen Daten in digitale Welt, ist quasi wenn man es richtig macht, ist es eine einmalige Investition. Nur, wer macht das? Weil es für Forscher ist es eigentlich interessant, weil wenn man die Daten hat, dann kann man es einfach machen. Also das ist irgendwie die große Frage, bringen wir diese Energie auf oder unsere Community damit zu machen, damit es zum Laufen kommt. Und ich glaube auch, dass die Zukunft auch anders sein wird, weil hier das komplizierte Programm, wahrscheinlich in Zukunft wird viel mehr auf Datenbanken basieren. Also ich glaube, unsere wissenschaftlichen Arbeiten, die wir in unseren Gebieten schreiben, die basieren eigentlich alles auf sehr stark strukturierten Daten. Also die Beschreibung des Datenbanken, die Verbreitungsdaten sind Datenbanken und so weiter. Und das kann man alles automatisch generieren. Also man kann auch eine Beschreibung einer Art automatisch generieren. Und so bekommt die Publikation eigentlich nur noch ein Instrument, um zu sagen, 2007, Ende September haben wir das gewusst. Und wenn es publiziert ist, wenn es irgendwo keine Art von Peer durchgegangen ist, kann man sagen, okay, das ist gut. Das geht dann hinein. Also der Schwerpunkt wird in Zukunft wahrscheinlich eher weg auch von den Arbeiten sein. Und wieder ein interessanter Projekt Wikipedia ist, Boss hat auch ist das eingeführt, die Enhanced Publications nennen. Also man hat eine Arbeit, man gibt nicht ein primäres Peer Review, also die Peer Review geht nur darum zu schauen, dass strukturelle Dinge in Ordnung sind, aber nachher inhaltlich wird die Arbeit ausgegeben. Es gibt einen Alert, also man kann sich da einschreiben, ich möchte wissen, wenn irgendwie über ein bestimmtes Thema kommt, und man kann dann das kopieren, kommentieren und so weiter, es gibt so eine Peer Review. Und ähnlich ist es mit Scratchpads. Scratchpads sind so die hippe Sache bei uns, in unserer Welt, dass man quasi eben Elemente aufbaut, wo man von verschiedenen Datenbanken das Wissen zusammenträgt, und dann in Zusammenarbeit versucht, eine Synthese zu erstellen und letztlich zu Neubeschreibungen von diesen Arten kommt. Und im Grunde genommen ist es genau das, was Wikipedia auch macht. Gut, die Frage ist, das frage ich mich, wo, weil es eine Diskussion bei uns ist, vor allem wegen all den Diskussionen über Standards und Austauschprotokollen. Heute ist Wikipedia sicher schneller, in neue Beschreibungen, also Beschreibungen auf, meine neue Themen aufzugreifen und die Daten einzufügen. Das Semantic Web, so wie ich mir das vorstelle, ist kompliziert, weil es schwierig ist, einen genügend Anschub zu bekommen. Aber ich denke, mit den Elementen, die ich vorher gezeigt habe, mit den LSIDs, mit Ontologien, kommen wir zu einem Moment, wo es einen Anschub hat, wo die Produktion von neuem Wissen sehr schnell geht. Und ich glaube, wahrscheinlich in nicht ferner Zukunft wird es wahrscheinlich einen rasanten Anstieg von neuem Wissen und auch neu generierten Einsichten geben. Und ich bin nicht sicher, ich will nicht sagen, hier ist das Semantic Web besser, die Frage ist, was passiert, also wie geht es zusammen? Das ist auch die Frage, Wikipedia, ist es Wissenschaft oder nicht? Und es sind ja viele Wissenschaftler, die sagen, nein, das ist nicht und so weiter. Aber da sehen Sie auch, es gibt Quality Control zum Beispiel bei Ameisen, was wir vorher schon gesehen haben, da steht zum Beispiel, die Ameisenseite ist schlecht, die muss überarbeitet werden. Also auch da, wenn man so will, gibt es Peer Review. Und ich glaube, das ist interessant, verfolge ich. Gut, aber eben, ein anderer Aspekt unserer Arbeit ist die Frage von Open Access. Wir haben gesehen, es sind ganz viele Arbeiten, die wir nicht zugänglich machen können, also was machen wir dagegen? Und Open Access, obwohl es eigentlich logisch ist, dass wir die brauchen, ist, hat große Gegend, und damit sehe ich das, weil die Verlage, die haben einen Umsatz von 5-10 Milliarden Dollar weltweit in wissenschaftlichen und technischen Publikationen. Also die sind nicht bereit, einfach zu sagen, okay, wir machen auf, sondern es braucht da wirklich eine intensive Diskussion. Auf der anderen Seite sind heute schon 90% der geschätzten 2,5 Millionen Arbeiten in 24.000 Journals eigentlich offen für Selbstarchivierung. Das heißt, wenn Sie eine Arbeit schreiben, können Sie, wenn Sie ein institutionelles Archiv haben, können Sie das einlegen. Also, im Grunde genommen, wenn man das alle machen würde, dann wäre das Open Access Problem eigentlich fast gelöst. Das Problem ist nur, dass Wissenschaftler ohne Zwang eigentlich nichts machen. Was trotzdem unsere oberen Herren und Wissenschaftspolitiker und Funktionäre dazu trotzdem mit so bewogen hat, ist, dass sie die Berliner Deklaration für Open Access für die Wissenschaften und zu unterschreiben. Das heißt eigentlich, die Institutionen, die das unterschreiben, bestätigen damit, dass sie verlangen von ihren Angestellten und den Staff, dass sie ihre Arbeiten zugänglich machen. Und Sie sehen, wie es in der Schweiz funktioniert, also die Schweiz hat die Berliner Deklaration, also Nationalfonds und andere Gruppen, am 22. Oktober 2003 unterschrieben. Leider zum 23. Die Deklaration im Oktober 2003, die der schweizerische Präsident des Stiftungsrats des Schweizer Nationalfonds, Dieter Imboden, am 23. Januar letztes Jahr unterschrieben. Und jetzt ist es offiziell, dass quasi jemand, der Geld beziehen will vom Schweizer Nationalfonds, muss seine Arbeiten zugänglich machen. Ironischerweise sagt Imboden dazu, wir sind kein Polizeistaat, also können wir es nicht kontrollieren. Also das heißt, wenn nicht noch etwas mehr passiert, dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Und ein zusätzliches Problem sind all diese Urheberrechtsprobleme, da die Universitäten sehr vorsichtig sind, weil sie ja nicht in ein Problem hineinrennen möchten, wo irgendein großer Verlag kommt und sagt, da ist eine Urheberrechtsverletzung. Eine andere Entwicklung, die auch nicht interessant ist, ist die OECD-Deklaration zum Zugang von Wissenschaftsdaten aus von öffentlichen Geldern. Und auch da hat die Schweiz unterschrieben und seit diesem Frühjahr die Grundlage für die Implementierung da. Und ich weiß, es passiert das in der Schweiz, aber ich glaube auch da muss man auch etwas stoßen und hoffentlich eine gute Lösung finden. Was es allerdings bedeutet, ist, all das kostet Geld. Wer zahlt das? Und ich glaube, ich kann mit wenig Geld viel machen, aber es hat auch gewisse Probleme, und zwar zum Beispiel Nachhaltigkeit. Was machen wir mit den Daten? Wie kurieren wir die Daten? Wie halten wir die Daten aktuell? Wie machen wir, dass sie keine Daten verlieren? Und was es dazu braucht, denke ich, ist, dass wir als Bürger auch und als Wissenschaftler eben von unserem Staat verlangen, dass er nicht in der Landesbibliothek auch eine Cyberinfrastruktur aufbaut, die eben sich genau zum Aufgaben, zum Beispiel das historische Lexikon zum Beispiel aufzubewahren oder all die genomischen Daten aufzubewahren. Und ich glaube, wahrscheinlich ist nicht mal die Schweiz allein gut genug. Das sind alles Dinge, die international sind. Also wenn wir uns versuchen, international nicht nur sagen, man muss es tun, man muss eine Umsetzung haben, Zugang zu wissenschaftlichen Daten haben, sondern man muss auch schauen, dass die entsprechenden Infrastrukturen kommen. Und das heißt, vor allem heute ist es ein politischer Entscheid. Also wir müssen eigentlich zum Politiker gehen und schauen, wir brauchen das. Wir müssen Geld für das zuständig machen. Also wir müssen das schreiben, wir müssen mit Politikern sprechen. Ein weiteres Element ist, dass mit relativ wenig man viel machen könnte, wenn man nämlich die Arbeiten als XML-Dokumente so formatieren würde, dass man nicht nur die strukturellen Elemente darin markiert, wie es heute passiert, sondern dass man thematische Elemente auch markiert. Zum Beispiel Namen, Ortsnamen oder Tiernamen oder Kristallnamen oder Proteinnamen, wo es sagt, das ist hier seine Beschreibung oder seine Diskussion, das ist quasi mit dem Computer, dass diese Arbeit dann übernehmen kann und das versuchen. Das hätte auch eine weitere Funktion, weil dann könnte man mit den Verlegen verhandeln, was öffentlich ist, also was quasi Open Access ist und was nicht, was nur gesucht werden kann. Und da gibt es auch Modelle, Nature zum Beispiel macht damit. Und ich glaube, ja, wir müssen schauen, dass wir auch unter uns Wissenschaftler nicht machen, dass wir Daten austauschen. Es geht nicht darum, dass wir einfach PDFs austauschen, sondern wir müssen unsere Datenbanken aufmachen. Und das heißt viele, dass wir arbeiten so. Aber ich glaube, das ist eine soziale Komponente, das ist kein technisches Problem, es ist vor allem ein soziales Problem, das wir auch angehen müssen. Aber wie gesagt, es gibt hier neue Möglichkeiten, wenn wir können Daten über die ganze Welt hinweg austauschen. Und das hat zum Beispiel in der ganzen Diskussion über Entwicklungshilfe einen großen Effekt, weil wir möchten eigentlich, dass die Leute in den Entwicklungsländern eben dort bleiben. Und der wichtige Teil ist, dass sie dort gut arbeiten können. Und Zugang zu technischen und wissenschaftlichen Informationen beispielsweise ist sehr wichtig. Die Mashups erlauben interessante neue Entdeckungen zu machen. Es gibt auch viele junge Leute, also ich zum Beispiel als Student habe es genossen, in die Bibliothek zu gehen und mich da zu verlieren und habe viele neue Einsichten bekommen. Und ich glaube, heute die neue Generation, die mit diesen Mitteln aufwächst, die hat sicher ein wunderbares Feld offen. Wenn die Daten wirklich da sind, kann man wirklich interessante Dinge machen. Und viele dieser jungen Leute, die in unsere Wissenschaft kommen, die sind eigentlich mehr interessiert, Daten zusammenzubauen. Und da gibt es wirklich fantastische Entwicklungen. Und ich glaube, da ist ein riesen Potenzial, aber auch nur, wenn eben die Dinge offen sind. Ich denke auch, wie Sie im Wikipedia sehen, es gibt verschiedene Niveaus von Leuten. Es gibt Kindergärtner bis zu den Erwachsenen von Wissenschaften zu Zollbeamten, die haben alle verschiedene Ansprüche. Und je nachdem, wenn man Daten hat, kann man die auch umbauen und so gestalten, dass sie eben für eine bestimmte Schicht gut sind. Und ich glaube, wenn ein Markt da ist, dann gibt es auch Leute, die sich die Zeit nehmen, die Daten so umzubauen und so Websites zu bauen, dass sie eben für eine bestimmte Gruppe gut sind. Und vielleicht auch etwas aus der Rebellion, aber zum Beispiel ist die Frage, wenn man eben versucht, die Autoritäten zu hinterfragen. Und im Moment ist es beispielsweise sehr wichtig, dass man weiß, was passiert. Wenn Schild zum Beispiel sagt, wir haben das Bohrfeld hier, wir sind gut, wenn wir die Daten haben, um eben zu schauen, was wirklich dort ist, wenn wir die Satellitenbilder haben und zu schauen, ob Öl nicht rausfließt oder ob die Arten nicht verschwinden, dann können wir eben diese Leute herausfordern. Und ich glaube, es ist nicht eine alte Art von Herausforderung, sagt Schild Sachs, aber wir können sagen, okay, das ist was passiert, wir haben diese Art nicht mehr festgestellt und dann haben die einen Challenge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ob ich Ich meine, das tut alles gut, aber ob ich da optimistisch bin, ich weiß nicht so genau. Ich meine, wir können es technisch lösen, wir können es wissenschaftlich lösen, aber wenn Leute oben, die wirklich wichtige Entscheidungen finden, dann ein anderes Weltbild haben, andere Prioritäten haben, ja, dann ist nicht so gut. Ich danke.